Okay, gut, starten wir durch. Also ich finde es echt cool, dass wir uns jetzt in diesem Format, oder ich fange nochmal an.
Hi Jonathan.
Guter Start. Ich freue mich auf die Session heute, Johannes, weil das Thema, worüber wir ja gesagt haben, dass wir heute mal intensiver sprechen wollen, eins meiner absoluten Lieblingsthemen ist. Ich weiß, dass es auch dir ein Herzensthema ist, und das ist das Thema Lernen, das Thema Lesen, welche Bücher uns am meisten geprägt haben im Leben und auch ein Blick darauf, wie sich unser Lern- und Leseverhalten so im letzten Jahrzehnt verändert hat und woran das liegt.
Ja, ich bin auch extrem gespannt, was aus dem Gespräch rauskommt, weil für mich das Thema Lernen, ich habe es mir gerade gedacht, als du sozusagen dein Statement gerade gemacht hast, das Thema Lernen ist für mich auch so ein Sehnsuchtsthema. Ja? Also ich habe in meinem Leben natürlich schon zwei, drei Sachen gelernt, aber es ist immer auch so ein Thema, bei dem so eine leichte Wehmut auch mitschwingt. Mensch, oh, wenn das Lernen mal funktioniert, dann ist das sowas Geiles. Ja, wie könnte ich das eigentlich besser hinkriegen? Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Gespräch.
Ja, auch mit Blick darauf, wie Lernen bei uns in der Gesellschaft konnotiert ist, finde ich es ganz interessant, weil ich muss sagen, für mich war es das größte Painpoint-Thema in meinem Leben und ist zum größten Antrieb, zur größten Leidenschaft geworden. Also meine Mom lacht immer darüber, wenn sie über die Schulzeit, ich bin ja in Deutschland und in Südafrika zur Schule gegangen, spricht hier in Deutschland, wie sehr sie mich zum Lernen zwingen musste, wie sehr es eine Qual war und wie sich das dann gewandelt hat, als Lernen zu so einem intrinsischen Antrieb geworden ist und ich gemerkt habe, dass Lernen der größte Befähiger, um neue Fähigkeiten sich anzueignen ist. Und
echt, aber würdest du sagen, dass Lernen bei uns in der Gesellschaft eine negative Konnotation hat?
Würde ich sagen. Ich würde sagen, dass der Lernbegriff sowohl in der Erwachsenenbildung als auch in der Schulbildung eher als was Negatives angesehen wird, als es in anderen Gesellschaften der Fall ist. Habe ich schon oft auf Reisen so erlebt, würde ich sagen, ja.
Ah, krass. Also, wo ich dir definitiv zustimme, ist halt bei Schülern, irgendwelche 15-Jährigen, die lieber irgendwie Fußball spielen und saufen gehen, statt Vokabeln lernen zu müssen, ich muss noch lernen, so, ja. Also da mit Sicherheit, aber ansonsten denke ich, ja, würde ich da nicht zustimmen. Also vielleicht ist es auch die Bubble, in der wir leben oder in der ich lebe, dass die Leute da denken, hey, es ist doch was Tolles zu lernen, aber prinzipiell. Ja, ich meine, es ist auf jeden Fall mit Mühe verbunden, das ist der Fall. Die Leute denken, ja, lernen, okay, schön und gut, aber es ist eine mühsame Disziplin. So, das ist, glaube ich, was viele Leute dann belastet bei dem Thema.
Ich glaube, in unserer Bubble ist es eher der Begriff der Weiterbildung und der Weiterentwicklung, dass man sich selbst entfalten möchte, dass man neue Erkenntnisse gewinnen möchte. Aber der reine Lernbegriff, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bin im Unternehmen, mache eine Schulung mit denen, die müssen was lernen, statt dass es eine Weiterbildung ist, glaube ich, dass der Lernbegriff jetzt nicht unbedingt positiv gesehen wird. Sowas zumindest bei mir in meiner Historie. Ich habe mich sehr dagegen gewehrt und habe mich dann angefangen, unheimlich intensiv mit Lerntheorien, Lernansätzen, Weiterbildungsmöglichkeiten zu befassen.
Ja, also stimmt, ein Thema, was für mich selbst auch schwierig war, ist dieser Begriff des lebenslangen Lernens. Also was bei uns in der Gesellschaft, glaube ich, schon stark vorhanden ist, oder war, ist diese Vorstellung, okay, du hast irgendwann mal ausgelernt und dann im Sinne von Schuster bleibt bei deinen Leisten, kannst du irgendwas und da bist du auch richtig gut, aber das ist es dann auch, ja. Das ist dann das, was du beherrschst und das ist das, was du in der Gesellschaft dann auch bewerkstelligst, in einem spezifischen Wissensgebiet irgendwie brillant zu sein, so. Aber diese Vorstellung, dass du eigentlich lebenslang lernst und dadurch und auch immer wieder Reskilling machen musst und dadurch auch niemals ankommen wirst, ja, und dass eigentlich der Metaskill, den es zu lernen gibt, das Lernen an sich ist, das was Neues, stimmt. Und da habe ich selbst, stimmt, auch viel Frustration erfahren, weil ich immer wieder mir dachte, so, ah Mensch, jetzt muss ich schon wieder was Neues lernen, was ist denn mit meinem alten Wissen, bis ich das für mich mal begriffen habe. Nee, Johannes, du wirst nie ankommen. Ja.
Ich finde den Gedanken des lebenslangen Lernens total schön und ich finde es auch ganz spannend, dass das in ganz vielen Unternehmen so einen Einzug gefunden hat, dass sich das alle auf die Fahne schreiben. Ich finde es dann ganz spannend, wie das umgesetzt und gelebt wird, weil du hast gerade vom Reskilling gesprochen, das ist ja die ganz große Debatte, welche Skills braucht man in der Zukunft? Und ja, da gebe ich dir recht, dass die Art und Weise, wie man lernt, wie man es hinbekommt, sich in neue Themengebiete so einzuarbeiten, dass man das auch zügig auf die Kette bekommt, glaube ich, ist einer der wichtigsten Skills heutzutage. Aber der Begriff des lebenslangen Lernens, glaube ich, ist einfach wie in manch anderen Bereichen leider oft nur eine leere Plattitüde, so wie Nachhaltigkeit oder andere Begriffe, dass man sagt, ja, wir fördern unsere Mitarbeiter und wir unterstützen und bei uns gibt es Weiterbildungsformate, aber dass dann wirklich das gefördert wird und dass das Lernen so einen hohen Stellenwert hat, sehe ich selten dann auch so umgesetzt tatsächlich.
Ich habe gerade eine schöne Erinnerung, da habe ich total vergessen, da war ich vielleicht 14 oder 15 und ich bin getrampt, habe ich damals relativ viel gemacht und dann hat mich ein Typ mitgenommen, der war nur eine Viertelstunde von einem Dorf zum nächsten und das war ein Tierarzt und dann haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber er hat mir beigebracht, was der Begriff toxisch heißt. Das wusste ich damals noch nicht, dass das halt giftig ist. Dann habe ich gesagt, wusste ich nicht. Und dann hat er mich angeguckt und geschmunzelt, ja, man lernt, solange man lebt, weil er kam irgendwas aus Europa.
Ja, ist ja so. Und ich lernen kann sowas total Befriedigendes haben, weil du hast eine neue Erkenntnis und das kann total zum eigenen Glück beitragen. Also ich glaube, in der Glücksforschung gibt es wenige Dinge, wo sich alle Glücksforscher einig sind. Aber dass, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man merkt, man kommt voran, das trägt immer zum Glück bei. Und ich glaube, dass Lernen eine ganz zentrale Rolle da einnehmen kann. Weil jedes Mal, wenn ich was Neues lerne, dann komme ich auch voran. Und das ist ein total befriedigendes Gefühl.
Ja, sicherlich. Das Gefühl, sich zu entwickeln, ist ein tolles. Andererseits ist dieses Neulernen ja auch super oft verbunden mit dem Aufgeben von etwas. Also du sozusagen, du machst dich auf zu einem neuen Ort und dieses Finden des neuen Ortes ist oft verbunden mit dem Verlassen des alten Ortes. Ja, es kann natürlich auch sein, dass du lernst, indem du nur aufeinander aufbaust. Ja, du hast die ersten Vokabeln einer Sprache gelernt, hey, dann fällt es dir sogar umso leichter, die nächsten Vokabeln zu lernen und die Syntax besser zu verstehen. Und wenn du Französisch kannst, wow, sieh mal einen an, dann kannst du auch leichter Spanisch lernen und so weiter. Diese Effekte gibt es natürlich auch, sozusagen Lernen im Sinne eines Aufbauens. Aber dann gibt es schon auch oft diese Lernvorgänge, wo man ein Feld irgendwie aufgibt und ins nächste hineingeht. Und das ist dann, glaube ich, schon oft auch so ein Schmerz, der bei den Leuten entsteht, dass man sich nach Sicherheit sehnt, sich nach irgendwie Heimat sehnt, sich nach Identität sehnt, irgendwo aufgehoben zu sein und vielleicht sich auch danach sehnt, irgendwo wichtig zu sein. Und hey, das musst du dann aufgeben. Und dann entsteht auch erstmal ein Loch in deinem Herzen, was es dann wieder zu füllen gibt mit einer neuen Identität. Ja.
Hast du ein Beispiel dafür? Weil ich glaube, dass wenn du was Neues lernst, ist es ja eher Horizont erweiternd und das Alte, was du schon vorher beherrscht hast, geht ja dadurch nicht verloren, oder?
Naja, vielleicht das härteste Beispiel wäre, wenn du ein Immigrant bist. Also jetzt hartes Beispiel ist, du bist ein Flüchtling und dann verlässt du Syrien und kommst irgendwo in Europa an und dann bist du natürlich nicht freiwillig in diesen Lernvorgang hineingeraten. Ja, du wärst lieber in Syrien geblieben, dort in deiner Kultur, in deiner Sprache. Hättest dort lieber dein Leben verbracht und dann auf einmal findest du dich hier wieder in einer fremden Kultur, in einer fremden Sprache, musst das alles lernen. Das ist bestimmt so etwas, dass die Leute dann ja traurig sind. Ja. Aber selbst wenn du freiwillig emigrierst, sag mal, du emigrierst von einem nicht so wohlhabenden Land in ein wohlhabenderes Land aus freien Stücken, nicht weil da Krieg ist in dem Ursprungsland, sondern einfach, weil du denkst, hey, da drüben kann ich vielleicht besser Kohle verdienen, meinen Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, dann ist sozusagen der Trade-off, den du dafür hast, für die besseren ökonomischen Möglichkeiten, ist, hey, du musst eine neue Sprache lernen und du kannst nicht mehr so intensiv in deiner Kultur, in der du gelebt hast, dein Leben verbringen. Ja? Und das ist, glaube ich, für viele dieser Leute schon ein negativer Trade-off. Nicht so, wow, ich komme da hin und kann dort besser verdienen und habe sogar das große Glück, eine neue Sprache und Kultur lernen zu dürfen. Das ist, glaube ich, eher eine Downside. Sozusagen. Und die bezahlst du so ein bisschen mit Traurigkeit und Schwermut.
Aber ich glaube, für den Kontext, über den wir jetzt sprechen wollen, wo wir auch mal darüber reden, was sind Bücher, die uns geprägt haben, wie lernen wir aktuell, wie hat sich das verändert, glaube ich, sind wir zum Glück oft nicht in so einer Situation, wo wir ganz so harte Entscheidungen treffen müssen. Von daher würde ich vorschlagen, lass uns einfach mal eintauchen und darüber sprechen, wie du das wahrgenommen hast so in den letzten Jahren, wie sich dein Lern-, dein Leseverhalten verändert hat. Und dann würde ich ganz konkret sagen, lass uns über die wesentlichen Bücher, die uns im Leben begleitet haben, sprechen.
Ja, let's do it. Also die erste Frage war, wie sich mein Lernverhalten in den letzten Jahren gewandelt hat.
Ja, ob du da irgendwie eine Veränderung spürst, um vielleicht schon mal vorwegzugreifen. Wir haben uns ja zu dem Thema schon mehrfach ausgetauscht und wir haben beide gesagt, dass die Anzahl an Büchern, die wir lesen, die Art und Weise, wie wir Inhalte konsumieren, sich aufgrund vieler technologischer Innovationen und einfach der Art und Weise, wie wir heutzutage unser Leben führen, doch geändert hat.
Ja, voll. Also ich meine, das ist, glaube ich, das ist ja die große Erzählung unserer Zeit wahrscheinlich, dass wir von Informationen überflutet werden und deswegen auch Probleme haben, einzelne Informationen dann wirklich, wirklich intensiv wahrzunehmen oder uns selbst intensiv wahrzunehmen. Und das ist bei mir, klar, da bin ich auch Musterbeispiel dafür. Also in den letzten Jahren habe ich eine wahnsinnige Breite an Wissen irgendwie aufnehmen dürfen, aber bin halt wenig in die Tiefe gegangen. Also das ist, glaube ich, schon was ich klar konstatieren kann. Unglaublich viele Vokabeln aus den verschiedensten Bereichen aufgeschnappt und sozusagen in wenigen dieser Bereichen aber echtes Tiefenwissen erlangt. Also vielleicht, da gibt es doch dieses, wie heißt es, das T-Shape-Modell, auch im Teambuilding und so weiter. Ja, also ja. Immer stärker ins Horizontale gegangen, immer weniger in die Tiefe gegangen. Und das ist bei mir definitiv der Fall. Also die Momente, in denen ich wirklich mal mich zurückgezogen habe und ja, richtig tief in einem Buch versunken bin und da echt ein ganz, ganz tolles Erlebnis mit hatte, die kann ich in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich an 2 Händen abzielen. So, ja, muss ich leider feststellen. Deswegen habe ich eingangs auch gesagt, dass dieses Lernthema auch so eine gewisse Wehmut bei mir auslöst, weil ich weiß, wie toll das sein kann, weil ich weiß, was für ein Universum sich da auftut und gleichzeitig weiß ich, wie selten ich das in den letzten Jahren eigentlich besuchen durfte, dieses Universum. Ja. Also ich muss immer mehr so bewusst so Inseln schaffen. Also es ist immer weniger so, dass der Fluss des Lebens, so wie er heute stattfindet, mir das einfach liefert, diese Inseln. Ja, sondern ich muss diese Inseln viel, viel mehr bewusst schaffen. Also ich meine, hey, wir glotzen alle den ganzen Tag Computer, da musst du dich nicht bewusst drum kümmern, dass das passiert. Ja, aber um wirklich zu lesen, habe ich das Gefühl, musst du dich heute bewusst drum kümmern. Ja. Genau, könnte ich jetzt viel zu sagen noch, aber was ist deine prinzipielle Tendenz im Lernverhalten über die letzten Jahre?
Das Schöne ist ja, um kurz auf das einzugehen, was du gesagt hast, sobald du diese Inseln dann aber mal für dich geschaffen hast, ist es interessant, wie schnell dieses Gefühl der Wiedererinnerung eigentlich, was für ein tolles Erlebnis das sein kann, wieder zurückkommt. Und interessanterweise, das ist auch meine Erfahrung, schaffen wir es dann trotzdem nicht, oder um das auf mich zu beziehen, schaffe ich in dem Fall dann nicht mehr so häufig wie früher, diesen Raum für diese Inseln zu schaffen. Also meine Erfahrung ist, dass ich mich schwerer tue, in vor allen Dingen anspruchsvolle Texte, wissenschaftliche Texte, mich reinzuarbeiten. Weil, so wie du das gesagt hast, wir sitzen halt viel vorm Laptop, wir sind ja beide irgendwo, dadurch, dass wir unternehmerisch tätig sind, auch auf Resultate und umso schneller die kommen, umso schöner ist es natürlich aus. Und sich in ein anspruchsvolles Werk reinzufuchsen, das dauert halt einfach. Und bis du ein Ergebnis bekommst, gefühlt, denkst du dir so nebenbei, läuft so eine Tonspur im Kopf mit, da hätte ich 20 E-Mails, da hätte ich so viele Calls machen können, da hätte ich die Präsentation gebaut. Und deswegen muss ich auch gestehen, dass in den letzten 10 Jahren das Leseverhalten sich insofern ein bisschen geändert hat, dass es schwerer ist, sich voll zu konzentrieren, in die Sache einzutauchen und dadurch auch eine gewisse Masse in der Tiefe zu konsumieren, genauso wie du es gesagt hast, statt in dem Horizontalen sich zu bewegen.
Ja.
Weil ich auch gerne tief, ja.
Ja. Und jetzt die große Frage ist natürlich, weil bis hierhin wahrscheinlich auch die Leute, die uns zuhören, stimmen uns wahrscheinlich zu. Ja, Mensch, ja, scheiße, bei mir genauso. Ja, und jetzt ist die große Frage natürlich, wie können wir uns in diese Insel hineinbringen? Was sind unsere Hacks, mit denen wir es geschafft haben, trotzdem ab und zu diese Inseln besuchen zu dürfen? Was würdest du sagen, sind deine beiden Mega-Hacks, um da reinzukommen?
Mir hat Cal Newport geholfen mit seinem Buch Deep Work, wo es wirklich darum geht, diese Kunst, sich voll auf eine Sache zu fokussieren, wieder zu erlernen, weil ich glaube, wir haben es einfach dadurch, der unterscheidet ja zwischen Deep Work und Shallow Work, dadurch, dass die meisten von uns einfach dieses sehr sprunghafte Arbeits- und Leseverhalten über die letzten Jahre sich angeeignet haben, unbewusst, auch viel, denke ich, durch unseren Umgang mit Smartphones, muss man da, oder was mir geholfen hat, ist einfach radikal auch mal einen Tag das Handy auszulassen oder während ich lese, dann ist es für mich einfach sehr klar oder wenn ich was Neues lerne, dass ich in der Zeit nicht abgelenkt werde. Also es ist eigentlich ganz einfach zu sagen, aber wenn ich meinen E-Mail-Posteingang und mein Handy ausschalte, dann ist das schon mal ein Hack, der immens viel hilft. Und ich versuche kurz vorher, mich in so ein State zu bringen, dass ich bei der Sache bin. Sprich, ich gehe nicht von der einen Sache, die ich gerade gemacht habe, dann direkt zum Lesen über, sondern ich versuche 3, 4, 5 Minuten davor noch irgendwas zu machen, was mich in so ein State bringt. Und was mir hilft, ist entweder so eine kleine Atemübung, um meinen Geist zu zentrieren, oder ich mache irgendwie eine kurze Runde Sport, 3, 4, 5 Minuten Seilspringen, springen in kaltes Wasser oder mache irgendwas, dass ich klar und frisch bin, und dann setze ich mich hin und dann bin ich voll bei der Sache.
Ich hätte es witzig gefunden, wenn du es gesagt hättest, ja, mein Hack, du, ich hau mir einfach eine Dosis Ritalin rein davor, funktioniert super.
Was ist denn dein Hack?
Ja, lass mal überlegen. Also, wenn ich spontan zurückdenke, so die besten Leseerlebnisse in den letzten Jahren waren eigentlich immer auf Reisen, ja. Ist jetzt die Frage, was sozusagen auf der Reise dann anders war als zu Hause. Ja? Also zum Beispiel, was vielleicht so eine schöne Symbolik in sich trägt, ich war vor 2 oder 3 Jahren war ich im Iran, und dann bin ich im Süden von Iran auf der Insel Hormuz gewesen. Und das ist eine Insel, da ist im Grunde der Hund begraben, da ist nichts. Das ist so eine Wüsteninsel, wo es 2 Dörfer gibt, und da gibt es auch überhaupt keinen Tourismus. Du kannst auch gar kein Geld ausgeben. Ich glaube, ich war da 13 Tage und irgendwie 100 Euro ausgegeben oder sowas. Also da gibt es einfach nichts. Und sieh einer an, in diesem Umfeld habe ich wunderbare Leserlebnisse gehabt. Ja. War echt cool. Und was vielleicht auch dazu beigetragen hat, ist, dass ich super wenig Auswahl dort hatte, weil die Iraner ja das Internet zensieren. Und ich hatte mein Kindle dabei. Und dann eigentlich den Plan, ja super, dann kann ich mir lauter Kram auf dem Kindle runterladen. Und sieh mal einer an, der Kindle-Store war nicht zugänglich aus dem Iran. Ja. Was mache ich jetzt? Ja? Und dann musste ich klarkommen mit den Büchern, die auf dem Kindle drauf waren. Und der Kindle war auch, die Bibliothek war, glaube ich, nicht so umfangreich damals. Es waren dann eine Handvoll Bücher und auch größtenteils Bücher, die ich mal angefangen hatte, aber eben vielleicht auch mit diesem immer return-orientierten Lesen, habe ich die dann gar nicht fertig gelesen. Dachte mir, ja, bringt doch nichts, komm, weg damit. Ja. Und dann war ich sozusagen gezwungen, auf dieser Insel mitten im Nirgendwo mit diesen Büchern klarzukommen, die da auf dem Kindle sind. Und sieh einer an, ich habe sie alle mit Genuss gelesen. Es war echt geil. Ja. Und da saß ich immer am Meer an so einem Wellenbrecher und habe diese Bücher gelesen. Das war eigentlich mein bestes Leserlebnis überhaupt in den letzten 3 Jahren. Ja.
Gut, aber ich glaube, in so einem Umfeld würde sich vermutlich jetzt jeder relativ leicht tun. Wie machst du es denn in deinem sehr vollen Alltag? Wie gehst du da an das Thema ran?
Ja, aber die Frage ist ja, wie kann ich dieses Umfeld für meinen Alltag simulieren? Ja, weil klar, ich kann jetzt nicht immer in Iran auf diese Insel fliegen, wenn ich mal zufällig ein Buch lesen will. Das heißt, was kann ich sozusagen daraus lernen und hier auch herstellen? Also zum einen massiv Auswahl reduzieren und mich in so einen Zustand der Knappheit irgendwie hineinbringen, dass ich wenig Informationen habe und die dafür unendlich wertvoll sind. Ja. Und klar, das Thema Handy ausmachen habe ich auch, ja, dass ich an gewissen Tagen halben Tag das Handy ausmache und welches der State ist. Du hast ja gesagt, hey, du hast eine Routine, mit der du dich in den State reinbringst. Und was ich oft tatsächlich mache, bevor ich in jegliche Handlung hineingehe, ist, dass ich mich nochmal frage, warum tue ich das eigentlich? Warum tue ich das? Was ist deine grundlegende Motivation hinter diesem Schritt, den du jetzt vollziehen wirst? Hinter diesem Telefonat, hinter diesem Spaziergang, hinter dieser Reise, die du jetzt machst nach Köln oder nach Hamburg. Warum tust du das? Ja? Und dann, wenn du dieses Warum identifiziert hast, dich nochmal bewusst dafür entscheiden. Ja, so. Und das ist ein ganz mächtiger Vorgang. Ja. Und auch wenn du nur mal kurz auf deinem Smartphone sogar für 20 Minuten eine Newsseite liest, frag dich das. Warum liest du jetzt diese verdammte Newsseite? Und vielleicht findest du ja eine Antwort. Muss ja nicht immer heißen, dass News auf dem Handy scheiße sind. Kann ja auch sein, dass es einen validen Grund dafür gibt. Aber mach dir diesen Grund bewusst. Ja. Und das hilft mir, diese Entscheidung zu bekräftigen, warum ich das tue. Und das ist, glaube ich, mein wesentlicher Hack. Ja. Und was mir auch wahnsinnig hilft als zweiter Hack, ist Content von Freunden zu konsumieren. Also ich sag mal 2 Stufen. Entweder tatsächlich Content, den Freunde kreiert haben, sprich ein Podcast von einem Freund oder ein Buch, das ein Freund geschrieben hat. Oder zumindest Content, den mir mehrere Freunde empfohlen haben. Also dass ich sozusagen diesen Social Proof im Kopf habe. Ja. Und dass ich über den Content, den ich konsumiere, eine Verbindung zu Menschen habe, die mir wichtig sind. Also das hilft mir wahnsinnig. Ich lese dann manchmal auch unbekannte Bücher, finde aber viel toller in die hinein, wenn ich weiß, wow, da stecken die Gedanken von einem Freund drin. Oder 5 Freunde von mir haben das auch schon gelesen und ich verbinde mich über diese Gedanken mit diesen Freunden. Also so diese soziale Verbindung hilft mir unglaublich. Ja. Also das ist Hack Nummer 2.
Der persönliche Bezug tatsächlich hilft, sich Dinge viel besser merken zu können und abrufen zu können. Und ich fand auch den ersten Hack tatsächlich sehr wertvoll, dieses Warum stark in den Vordergrund zu stellen, weil auch dann können wir die Informationen oder egal was wir tun, entweder mit einer höheren Motivation machen oder wir können die Informationen uns viel länger behalten, weil klar ist, okay, wofür machen wir das Ganze? Von daher, finde ich super wertvoll, dass du den Punkt nochmal so stark in den Vordergrund gestellt hast, weil zu meiner Uni-Zeit, in meinem Bachelor, habe ich sehr oft mit Kommilitonen gearbeitet und denen Impulse an die Hand gegeben, die mir beim Lernen am besten geholfen haben. Und das war immer der erste Punkt tatsächlich. So, werd dir klar, was das Warum ist, weil dann geht es dir viel leichter mit dem Wie, dann kannst du viel leichter dich in die Materie einarbeiten und dein langfristiger Erfolg ist viel größer.
Ein kleines Erlebnis, was mich auch zu diesem Gedanken hingeführt hat, hatte ich mit einem Freund, der ein sehr übergewichtiger Mensch ist. Also der ist richtig massiv schwer und hat da natürlich auch ein Problem mit. Ja? Auch einfach ein gesundheitliches Problem, der leidet darunter. Und der hat in seinem Leben schon halt Verschiedenstes unternommen, um das zu lösen, Magenverkleinerungen, verschiedenste Diäten, weiß der Geier was. Und er meinte, was ihm mit Abstand am meisten geholfen hat, was ganz Triviales, eben mit einer Verhaltenstherapeutin hat er nach Strategien gesucht, wie er einfach sein Essverhalten verändern kann. Und dieser eine Merksatz, den ich jetzt sage, hat ihm am meisten geholfen, dass immer, wenn du sozusagen den Impuls hast, was zu essen, frage dich, ist das jetzt wirklich nötig? Brauche ich das jetzt wirklich? Und gib dir ein ganz klares Ja oder Nein. Ja? Und dieser eine Merksatz war für ihn der wesentliche Hack. Und ich habe das für mich, ich habe kein Ernährungsproblem, aber ich habe schon auch damals begriffen, hey, ich hab ein Informationsproblem, dass ich zu viele, zu beliebige, zu häufig wechselnde Informationen aufnehme. Dann habe ich gesagt, hey Johannes, nutz diesen Satz von deinem Freund fürs Gewichtmanagement, nutz das für dein Informationsmanagement. Und das habe ich dann eben in einem weiteren Schritt noch verknüpft, eben auch mit der Frage nach dem Warum. Aber ist ja ein ähnliches. Weil diese Frage, ob es wirklich nötig ist, das Ja oder Nein auf diese Frage ergibt sich meistens aus dem Warum, ob denn eins vorhanden ist oder nicht. Ja.
Ich fand es ganz spannend, deinen Punkt vorhin, dass du gesagt hast, so die Menge an Informationen zu begrenzen und dadurch ein bisschen mehr den Fokus auf die Qualität zu richten, wie das deine Erfahrung in Iran gezeigt hat. Weil ich glaube, wenn man sich selber mal so ein Gedankenexperiment für sich durchspielt und sich die Frage stellt, wie viele Bücher, entweder Hörbücher oder normale Bücher, lese ich eigentlich pro Woche, pro Monat, pro Quartal oder pro Jahr und das dann hochrechnet und sich überlegt, meinetwegen wird man vielleicht 80, 90, 100, mal gucken, wie sich die Biotech-Szene weiterentwickelt, vielleicht ein bisschen älter. Aber sagen wir mal einfach, man würde nur ein Buch pro Quartal lesen, sprich 4 Bücher pro Jahr und dann rechnest du das hoch, dann kommst du sehr schnell zu dem Schluss, dass du vielleicht 200, 300, 400 Bücher in deinem ganzen Leben liest. Und wenn du dir überlegst, dass, ich glaube, allein in Deutschland irgendwie 100.000 Bücher pro Jahr auf den Markt kommen, dann weißt du, du hast eine sehr, sehr kleine Auswahl, die Bücher zu wählen, die du in diesem einen Leben lesen möchtest. Und ich glaube, dann triffst du auch die Entscheidungen bewusster, womit du deinen Geist füllen möchtest. Also mit welchen Themen und mit welchen Autoren und Büchern du dich intensiver befassen möchtest. Und dann kannst du sehr klar entscheiden und sagen, okay, ich entscheide mich bewusst für dieses Buch, weil, um die Frage von einem Freund aufzugreifen, weil es vielleicht wirklich nötig ist, weil ich mich in das Thema reinfuchsen möchte und weil ich Bock drauf habe. Und ich glaube, vielleicht, wie gesagt, sprechen wir über die Bücher, die wir auf jeden Fall in jedem Leben wieder lesen würden.
Ja, unsere besten Freunde. Weil das ist, ja, ich habe da irgendwann mal ein YouTube-Video gesehen, ich habe vergessen von wem, da ist dieser Begriff geprägt worden. Hey, lies viel, vor allem am Anfang deines Lebens, lies echt viel, aber dann frag dich mal, hey, aus diesem ganzen Strudel, was sind eigentlich deine besten Freunde? Die Gedanken, zu denen du immer wieder zurückkehren willst, die du immer tiefer durchdringen willst, die du immer wieder auf verschiedenste Lebenssituationen anwenden willst. Und das hat sich mir irgendwie eingeprägt. Ja, lass uns gerne über unsere besten Freunde sprechen.
Ist ja auch in dem Film, einer meiner Lieblingsfilme, Good Will Hunting, da ist diese Szene, da steht der Will Hunting mit Robin Williams zusammen in dem Arbeitszimmer und sie haben wieder eine Session und dann sagt Robin Williams, hast du eigentlich Freunde? Und er sagt, ja klar, Nietzsche, Dostoevsky und listet halt die Autoren, die ihn am meisten geprägt haben, auf. Und ja, also er bezieht sich da auch auf die Freunde Ich würde einen besten Freund nennen, bevor wir dann in unterschiedliche Kategorien, wir wollten das ja so ein bisschen clustern, eintauchen, weil wir gesagt haben, dass das Thema, wie man lernt, wie man liest, als Metaskill enorm wichtig ist. Und ich glaube, in den letzten 10 Jahren habe ich enorm viele Bücher in dem Bereich gelesen, hätte es mir aber sparen können, wenn ich How to Read a Book von Adler als erstes gelesen hätte, weil das eigentlich die Synthese von fast allen anderen Werken da draußen ist. Sprich, wenn du als Zuhörer dich einmal damit auseinandersetzen möchtest, was es für Möglichkeiten gibt, wie man liest, vor allen Dingen, wie man unterschiedliche Literatur liest, ob das jetzt irgendwie was Hochwissenschaftliches ist, ob das ein Roman ist, ob das was Mathematisches, was Naturwissenschaftliches ist. Da wird alles zusammengefasst, wie man das gut lesen kann, was es für Lesearten gibt. Also die unterscheiden zwischen 4 Arten zu lesen, was ich auch sehr, sehr spannend finde, wie man sich das aneignen kann, sprechen darüber, wie man sich Texte besser merken kann, also wie man auch in der Textverarbeitungstiefe reinkommt und wie man seine Lesegeschwindigkeit ändert. Wann sowas wie Speedreading, was ja immer mal wieder propagiert wird, dass das sehr sinnvoll sein kann, seine Lesegeschwindigkeit irgendwie zu verdoppeln, zu verdreifachen, vervierfachen, dass du dann deutlich mehr Inhalt in kürzerer Zeit aufnehmen kannst. Das wird dort alles skizziert, wann welche Lesegeschwindigkeit am meisten Sinn macht und wie man an welches Buch rangeht. Von daher das ein Tipp kurz vorweg.
Aber da muss ich jetzt natürlich kurz reingrätschen. Was ist in der Nutshell das Geheimnis hinter Speedreading? Also ich habe mich noch nie irgendwie damit beschäftigt.
Speedreading geht eigentlich so vor, dass du erstmal testest, wie schnell liest du aktuell normalen Sachtext. Sprich, du würdest dich jetzt hinsetzen und einfach ein Buch aufschlagen und es von vorne bis hinten durchlesen, wie schnell liest du. Und dann zeigt sich da sehr schnell, du liest im Normalfall, also die Lesegeschwindigkeit entspricht oft der Sprechgeschwindigkeit und das sind so 180 bis 240 Wörter pro Minute und so lernen wir zu lesen in der Grundschule. Also wir lernen zuerst Buchstaben, dann setzen wir die Buchstaben zusammen, dann kommen da Wörter bei raus und dann lesen wir Wort für Wort für Wort. Und das entspricht aber nicht unbedingt der Art und Weise, wie wir denken, wie wir Inhalte aufnehmen und vor allen Dingen auch, wie unsere Augen beim Lesen, weil wir nehmen ja alles visuell wahr, wie wir unsere Augen steuern. Und wenn wir es schaffen, mit Hilfe einer Leseunterstützung, zum Beispiel einem Finger, einem Sushi-Stab, einem Kugelschreiber, wenn wir da unsere Augen führen und nicht einfach versuchen, von der Seite links oben bis rechts unten zu lesen, wo die meisten vermutlich merken, man springt ja auch während dem Lesen. Also es nennt sich Regression, wenn ich ein bisschen gelesen habe, dann springe ich nochmal zurück und ich merke, ich bin nicht so, ich unterstütze meine Augen nicht dabei, dann verliere ich dadurch Lesegeschwindigkeit. Und fast jeder Speedreading-Ansatz geht dann darauf zu sagen, okay, man unterstützt erstmal die Augen, wodurch allein ich schon mal 30% schneller lese, weil ich eben nicht mehr diese Sprunghafte habe. Und dann
mit dem Sushi-Stab. Ich unterstütze die mit dem Sushi-Stab. Okay, das merke ich mir.
Also du setzt praktisch bei der Zeile links oben an und dann führst du den Sushi-Stab, so wie Kinder lesen. Kinder machen das richtig und irgendwann heißt es, die Kinder sollen nicht mehr mit dem Finger über die Zeilen gehen. Aber wenn du das machst, ist es viel, viel angenehmer für die Augen. Es ist viel weniger anstrengend. Und du merkst ja auch, dass es irgendwann ermüdend für die Augen sein kann, wenn man lange liest. Und wenn ich die Augen aber gezielt führe, dann lese ich zügiger, ich springe weniger und es ist weniger anstrengend für die Augen. Und das ist so ein bisschen der Ansatz von Speedreading und dann geht es darum, dass du anfängst, deinen Sushi-Stab oder deinen Finger so schnell über die Zeilen zu führen, dass du das Gefühl hast, du bist überfordert und du kommst nicht mehr hinterher, weil damit brichst du ein Muster und dann pendelt sich deine Lesegeschwindigkeit irgendwann ein, weil es gibt diesen sehr schönen Satz, dass zu langsames Lesen genauso schädlich ist wie zu schnelles Lesen und ich glaube, dass die meisten von uns die Tendenz haben, eher ein bisschen zu langsam zu lesen und sich da ein bisschen mehr herauszufordern, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Das kannst du eben mit einer Leseunterstützung machen. Dann gibt es ein paar Möglichkeiten, da die Geschwindigkeit zu erhöhen, um schneller zu lesen. Ist ja beim Hören genauso. Du kannst ja auch schneller hören.
Ja. Was bei mir eigentlich die Hauptschwierigkeit ist im Schnelllesen, ist, dass das Buch mich einfach zu Gedanken stimuliert. Und eigentlich je besser das Buch ist oder anders gesprochen, je mehr das Buch mit mir in Resonanz tritt, desto langsamer lese ich eigentlich, weil ich dann die ganze Zeit irgendwelche Gedanken habe, zu irgendwelchen Erinnerungen getriggert werde und so weiter, die mich dann immer verweilen lassen im Text. Also ja, ist das,
und das ist ein ganz guter Punkt, weil da gehen die eben bei How to Read a Book drauf ein. Das ist nicht dieses sehr eindimensionale, schau einfach, dass du deine Wörter pro Minute Geschwindigkeit erhöhst und dadurch immer schneller liest. Deswegen ist es auch albern, wenn man in so einem Speedreading-Kurs einfach gefragt wird, wie viele Wörter pro Minute liest du? Weil das kannst du gar nicht pauschal beantworten, weil es immer auf den Text drauf ankommt und du musst versuchen, die perfekte Lesemethode für den entsprechenden Text zu finden. Und wenn du Verarbeitungstiefe und auch ein langfristiges Verständnis von der Materie gewinnen möchtest, dann gewinnst du das genau durch das, was du angesprochen hattest, dass du mit dem Text arbeitest, dass du reflektierst. Ich sage immer, lesen ohne zu reflektieren macht überhaupt keinen Sinn, weil du musst dich damit auseinandersetzen. Und je tiefer du dich mit der Materie auseinandersetzt, umso besser verstehst du sie, umso länger bleibt sie dir erhalten.
Ja.
Und auch da geben die sehr klare dann Impulse an die Hand, wie du es schaffen kannst, möglichst effektiv mit einem Text so zu arbeiten, dass du viel Content oder dass du sehr viel Inhalt, zentrale Inhalte daraus siehst, indem du zum Beispiel Fragen an den Text stellst. Und so kommst du vom passiven zum aktiven Lesen, weil
dass ich sozusagen so eine Art Unterhaltung mit dem Text führe.
Dass du dich fragst, was will der Autor hier eigentlich beweisen? Worum geht's da? Was sind die Argumente? Mit welchen Argumenten kann ich übereinstimmen? Wo würde ich nicht übereinstimmen? Warum würde ich auch nicht mit übereinstimmen? Weil dann fängst du an, selber darüber nachzudenken und sagst nicht, der Autor hat die Arbeit gemacht, ich übernehme einfach nur jetzt die Ideen des Autors, sondern ich setze mich wirklich damit intensiv auseinander. Und ich glaube, so lernt man dann auch diese Kunst des kritischen Denkens in Zusammenhängen, was ja als eine der zentralen Zukunftsskills in der heutigen Zeit gesehen wird, wenn du auch anfängst, sehr aktiv zu lesen und dich nicht nur berieseln zu lassen.
Die Kunst des kritischen Denkens. Oh je. ja, cool. Nee, danke für den kleinen Exkurs zum Thema Speedreading. Also das war jetzt dein bester Freund, dein allerbester Freund im Bereich irgendwie Persönlichkeitsentwicklung oder Sachbücher?
Nee, das ist
oder?
Im Bereich, wie lerne ich, wie lese
wie lerne ich.
Also okay. How to Read a Book ist in dem Kontext, so würde ich sagen, das Standardwerk, wo du die besten Impulse draus ziehen kannst. Der Autor übrigens ist auch der Herausgeber meiner Lieblingsbuchreihe. Wenn man jetzt hier das Bild sehen würde, was du siehst, dann siehst du, dass die hier oben bei mir im Bücherregal stehen. Das ist The Great Books of the Western World Collection. Das sind 517 Werke da drinnen. Und Adler hat die zusammen mit einem anderen Autor rausgegeben und hat in den ersten zwei Büchern davon, die heißen Syntopicon, die Ideengeschichte unserer Menschheit zusammengestellt. Und dann gibt's kurze Essays zu den wichtigsten Ideen und Themen, mit denen wir uns als Menschen befasst haben. Und das ist großartig. Also das ist wirklich dann große Literatur. Und entsprechend sein Buch How to Read a Book, für mich das beste Buch in dem Bereich.
Damit man die 517 auch schafft, sollte man das davor lesen.
Das hilft auf jeden Fall, ja.
Okay, cool. Ja, ich überlege jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich jemals ein Buch übers Lesen gelesen habe oder ein Buch übers Lernen. Mir fällt gerade ein.
Vera Birkenbiel ist da so ein Standardbegriff, den zumindest in Deutschland, dieses Strohkopf ist so ein Klassiker aus dem Bereich.
Ja, ich habe von Tim Ferriss mal The 4-Hour Chef gelesen, also da. Ich kann jetzt nicht wiedergeben, was jetzt the gist of it ist, aber da geht es darum, anhand des Beispiels Kochen, wie du dir in kurzer Zeit ein Skill beibringst.
Ja. So.
Das war ja auch ein großer Bestseller, aber ich kann jetzt nicht so eine Zusammenfassung geben. Aber dann lass uns mal.
Ich wollte nur kurz sagen, noch Tim Ferriss ist großartig darin, genau diese Skills runterzubrechen. Also das ist ja das, was er in seinem ganzen Leben gemacht hat. Der hat immer sich ein Thema angeschaut, ob das eine Sprache lernen ist, ob das eine Sportart ist. So hat er, glaube ich, auch irgendwie einen Weltmeistertitel in irgendeinem Kampfsport, weil der dekonstruiert die Sprache, der dekonstruiert den Skill und setzt es dann wieder zusammen. Und das ist ein ganz spannender Ansatz. Von daher Tim Ferriss, was die Kunst des Lernens angeht, kann ich auch nur empfehlen, ja.
Ja, der Typ ist unheimlich, gell? Das finde ich immer so faszinierend, so Charaktere, die in einem Leben ganz viele Leben gelebt haben.
Ja.
Das finde ich abgefahren. Ja, also auch so Typen wie Arnold Schwarzenegger, der irgendwie Bodybuilder war und Bauunternehmer und Politiker und Schauspieler und weiß der Geier, was noch alles so. Unglaublich.
Ja. Ja, ist tatsächlich sehr faszinierend. Lass uns jetzt, wir wollten ja über vier Bereiche sprechen und in den Bereichen unsere Lieblingsbücher teilen und nur, um alle mal abzuholen. Also wir sprechen über unsere besten Business-Bücher, die wir gelesen haben aus dem Wirtschaftsbereich. Das ist vermutlich so ein bisschen Home-Turf für uns, womit wir uns am wohlsten fühlen. Dann über Biografien, über Klassiker der Weltliteratur und dann noch in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dass wir da jeweils unsere zwei, drei besten Freunde, wie du so schön sagst, teilen. Und lass uns doch einfach mal in den Bereich Business einsteigen.
Yes, let's do it. Lass nochmal überlegen. Genau, meine Empfehlung im Bereich Business ist The Five Dysfunctions of a Team von Patrick Lencioni. Das ist ein Buch über die Grunddynamiken hinter gut funktionierenden Teams. Was macht verdammt nochmal Teamarbeit aus? Ja? Und zwar ganz hart gedacht im Hinblick auf Ergebnisse. Nicht im Hinblick auf die Frage, wie wohl man sich fühlt und so weiter, sondern wirklich, hey, ist mir doch alles egal, ich will Ergebnisse. Sozusagen, was bringt eine Gruppe von Menschen dazu, sich wirklich gemeinsam an Ergebnissen zu orientieren und vielleicht sich sogar gut dabei zu fühlen? Ja? Und dieses Buch ist nicht nur toll, weil es ein cooles Modell vorstellt, sondern weil es im Grunde als Roman geschrieben ist. Also das ist sozusagen eine ganz kleine Erzählung. Also die kann auch jeder von den Zuhörern, das kann man an einem halben Tag lesen. Das Buch hat 120 Seiten und ist super einfach zu lesen, total zugänglich. Und die Heldin ist so eine Managerin, die neu in eine Firma kommt und dort eben die Führung übernehmen soll. Und dann geht es einfach darum, super spannend, in was für eine Situation sie da gerät, wie die politischen Spielchen beginnen und so weiter und so fort. Und das liest du sofort durch und hast eben durch diese spannende Geschichte auch einfach eine geile Möglichkeit, die Theorie zu erinnern, weil oft ist ja so, ja, okay, Bücher haben vielleicht eine tolle Aussage, aber das ist so irgendwie trocken und abstrakt rübergebracht, dass du es, vielleicht schaffst du es zu lesen, aber du wirst dich auf keinen Fall daran erinnern, weil es einfach zu trocken ist. Und das ist eben super geil. Du hast eine spannende Geschichte, die du an einem Tag durchlesen kannst und ein super Framework, was für mich einfach in a nutshell ganz, 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 ganz verständlich erklärt hat, wie Teamarbeit funktioniert. Genau, Patrick Lencioni, Five Dysfunctions of a Team, mein favorite business book of all time. Welches ist deins?
Also diejenigen, die den Podcast vielleicht schon ein paar Mal gehört haben, die werden jetzt nicht erstaunt sein, dass ich Ben Horowitz nenne, The Hard Thing About Hard Things, weil es mir als Unternehmer am meisten aus der Seele gesprochen hat, weil ich mich von ihm total verstanden, total gut abgeholt gefühlt habe und er da seine Unternehmerreise drin beschreibt, seine Herausforderungen, die Kämpfe, die man durchläuft, die Frage nach der psychologischen Stabilität, über die wir auch schon mal in unserem ersten Podcast-Gespräch miteinander gesprochen haben. Das wird da so gut skizziert und ich glaube, jeder, der sich überlegt, im Wirtschaftsbereich was Eigenes aufzuziehen, sollte vorher Ben Horowitz gelesen haben und jeder, der schon in dem Bereich unterwegs ist, egal ob selbstständig oder in einer hohen Führungsposition oder egal in welchem Bereich, wird sich definitiv durch das Lesen von Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things, abgeholt und bereichert fühlen.
Ja. Also was ich dazu noch kurz sagen kann, du hast mir das Buch ja auch verschiedentlich empfohlen und Jonathan, ob du es glaubst oder nicht, ich bin deiner Empfehlung gefolgt und habe es gelesen. Ja. Und auch tausend Dank dafür, also ist ein super Buch. Den einzigen Einschub, den ich da hinterher schieben würde, ist folgender. Das ist natürlich ein Typ, der kommt sozusagen aus der Tech-Welt im Silicon Valley, ist danach, hat Netscape mit aufgebaut, ist danach High-Profile-Tech-Investor geworden. Und die War-Stories, die er da präsentiert, sind natürlich vor allem anwendbar auf Leute, die auch in diesen Bereich gehen. Ja, also die in hochskalierende Tech-Ventures mit externen Finanzierungsstrukturen und so weiter reingehen. Also ich sag mal, für den kleinen mittelständischen Unternehmer, der vielleicht kleinere Brötchen backt oder einfach andere Brötchen, ist es spannend, aber zum Teil nicht so ganz anwendbar, war ein Takeaway von mir. Ja. Genau, that being said, super Buch.
Hast du noch einen zweitbesten Freund in dem Bereich?
Also wo ich neulich mal wieder reingeschaut habe, was echt cool ist, das ist jetzt kein Tech-Buch im engen Sinne, aber zeigt die Implikationen der ganzen Tech-Developments dieser Dekaden auf Gesellschaft und Business auf. Das ist The Inevitable von Kevin Kelly. Mhm. Ja, also Kevin Kelly ist ja einer der Gründer des Wired Magazines und großer Tech- und Business-Journalist. Und der hat eben 8 große Tendenzen bezeichnet, die haben dann Begriffe wie Sharing, ja, oder Collaborating, ja, etc., etc. Also es sind im Grunde Begriffe, die soziale Dynamiken bezeichnen und er zeigt auf, wie die großen Tech-Developments der plus minus 20 Jahre, sage ich mal von 2010 bis 2030, wie die großen Tech-Developments dieser 2 Dekaden unsere sozialen Dynamiken verändern werden. Eben, ja. Genau, durch diese acht Linsen betrachtet. Das fand ich echt super.
Ich habe noch 2 weitere Bücher, die ich in dem Bereich nennen möchte, die ich als sehr hilfreich erachtet habe. Das ist einmal von Peter Drucker, den ich generell als Autor sehr stark empfehlen kann, weil er einfach sehr klar seine Ideen skizziert, was Unternehmenaufbau, was Management angeht. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt The Effective Executive, also die effektive Führungskraft. Und da geht es sehr stark darum, wie ich mich selber strukturiere, gleichzeitig wie ich meinen Laden strukturiere. Und das habe ich halt sehr hilfreich erachtet, weil es sowohl die individuelle als auch die Team als auch die gesamte Unternehmensebene mit in Betracht zieht. Und dann ein Klassiker noch in dem Bereich ist von Hubert Howe Bancroft. Der hat ein Buch geschrieben Ende des 19. Jahrhunderts und hat das sehr in sehr exklusiven Kreisen nur zugänglich gemacht. Das Buch heißt The Book of Wealth. Das war bis vor, ich glaube, 2 Jahrzehnten überhaupt nicht möglich, daran zu kommen. Ein Freund von mir, mein Mentor, der John DeMartini, hat das Buch mal für $30,000 gekauft, als das auf einer Versteigerung zu erwerben war, weil er gesagt hat, dass es das beste Buch ist, wo über die gesamte Geschichte der Menschheit skizziert wird, wie Werteaustausch eigentlich funktioniert, wie man Wohlstand aufbaut. Und ja, also das ist so ein Geheimtipp, bis in 10 Volumen, wer da mal ein bisschen in die Geschichte eintauchen möchte, kann ich das Buch noch empfehlen.
Okay. Und nur damit es gesagt ist, to state the obvious, alles von Jim Collins. Punkt.
Ja, das stimme ich zu. Jim Collins ist großartig in dem Bereich. Ja, definitiv. Mhm. Okay, lass uns in den nächsten Bereich übergehen. Wie sieht es mit Biografien aus?
Ich habe verhältnismäßig wenig Biografien in meinem Leben gelesen, muss ich sagen. Was ich super gerne gelesen habe, sind alle Biografien von Stefan Zweig. Also nicht über Stefan Zweig, sondern von Stefan Zweig. Und ich glaube, die beiden, die mich am meisten beeindruckt waren, waren Fouché und Magellan. Also Josef Fouché war ein Politiker in der Zeit der Französischen Revolution, der eben durch alle Regime, also vom Ancien Regime, das alte Monarchenhaus, ist ja durch die verschiedenen Phasen der Revolution hindurchgegangen und dann auch wieder in der Restauration hat er auch wieder eine Funktion gehabt. Und da wird einfach die Wandlungsfähigkeit von einem Charakter im Grunde demonstriert, der es schafft, in den unterschiedlichsten Kontexten immer wieder irgendwie eine Identität anzunehmen, die es ihm erlaubt, dort zu überleben und sogar nützlich zu sein. Ja? Also es ist auch auf eine gewisse Weise natürlich unsympathisch, ist ein wahnsinniges Chamäleon, aber ist vielleicht auch eine Geschichte übers Lernen. Hey, also das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Genau, und dann Magellan, ich meine, große Pioniersgeschichte. Es war der Typ, der das erste Mal die Welt umsegelt hat, beziehungsweise diese Umsegelung hat er nicht vollendet. Er ist dann irgendwann gestorben, aber seine Crew hat es vollendet und damit ist der Beweis erbracht worden, dass die Erde eine Kugel ist. So. Und da wird halt gezeigt, wie diese Typen damals, das waren dann wahrscheinlich so Elon Musk Charaktere im Kontext der damaligen Zeit, wie die es geschafft haben, diese riesigen Vorhaben zu mobilisieren. Das war ja auch ein unglaubliches ökonomisches Vorhaben, solche Flotten auszustatten und auf den Weg zu bringen und Menschen zu finden, ein Team zu bauen, was dann Bock hat, sich da ins Ungewisse zu begeben. Und dann sind die jahrelang um die Welt gesegelt und kamen irgendwann wieder in Portugal an. Und das wird eben dort geschildert. Also ich glaube, das ist schon eins meiner Lieblingsbiografien. Ja. Und noch eins, das habe ich nur kürzlich gelesen, das ist jetzt vielleicht nicht so hohe Literatur, aber es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, ist, mir fällt der Autor gerade nicht rein, Shantaram. Das ist ein wahnsinniger Page-Turner. Das ist so ein Buch, das kannst du in zwei, das hat 1000 Seiten und das kannst du in 2 Tagen durchlesen. Das ist die Geschichte von so einem australischen Drogensüchtigen und Verbrecher, der flüchtet aus dem Hochsicherheitsgefängnis und landet dann in Indien und völlig mittellos und lebt da im Slum und beginnt dann dort auch in der Unterwelt aufzusteigen und ein völlig absurdes Leben zu führen. Und das ist unglaublich spannend. Ja. Das ist einfach ein toller Page-Turner. Genau. Okay, your turn.
Ich finde, das Faszinierende bei Biografien ist ja, dass man innerhalb von wenigen Stunden so gefühlt die gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse einer großartigen Person aufsaugen kann. Also das ist so ein Riesengeschenk, deswegen liebe ich Biografien. Und ich habe mir vorher ganz viele aufgeschrieben, aber wir wollen ja bei Qualität statt Quantität bleiben, obwohl natürlich es sehr viel Qualität in dem Bereich gibt. Wen ich sehr, sehr gerne gelesen habe, was ich unheimlich spannend finde, ist die Geschichte von Marie Curie. Es gibt ein tolles Buch von ihrer Tochter. Das Buch heißt Madame Curie, wo ihr Leben skizziert wird und wie sie ihr ganzes Leben der Wissenschaft gewidmet hat. Und sie ist ja eine von, ich glaube, eine Handvoll an Personen, die es geschafft hat, in 2 unterschiedlichen Bereichen Nobelpreis zu gewinnen, also in Chemie und in Physik. Und sie hat irgendwo ein total herausforderndes, auch tragisches Leben geführt und gleichzeitig alles, was sie hat, der Wissenschaft gewidmet. Und das hat mich enorm angesprochen. Also das ist wirklich ein Gänsehautbuch für mich gewesen. Dann eine tolle Biografie ist über den deutschen Philosophen Ludwig Wittgenstein, wo ich es ganz spannend finde, bei ihm so seine inneren Kämpfe nachzuvollziehen und vor allen Dingen das Prinzip von Glück besser zu verstehen, weil ich es bei ihm ganz spannend finde, er als sehr schwermütige Person, der sagt, wenn man ihn fragen würde, ob er glücklich im Moment ist, würde er es 9 aus 10 Fällen verneinen. Wenn man ihn fragen würde, ob er glücklich mit seinem Leben als Ganzes ist, würde es ja 9 von 10 Fällen bejahen. Und er auch am Ende seines Lebens gesagt hat, dass er ein großartiges, glückliches Leben geführt hat und ganz tiefe Gedanken gefasst hat. Also es ist eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Ist in dem Rowohlt Verlag. Es gibt mehrere Biografien von ihm. Die fand ich sehr spannend. Eine Biografie, die ich in der heutigen Zeit als super wertvoll erachte, ist die Erfindung der Natur. Alexander von Humboldt, das Buch von Andrea Wulff, was vor 2, 3 Jahren, glaube ich, die Bestsellerlisten erklommen hat. Das Spannende an dem Buch, finde ich, ist, dass die Zusammenhänge von einem Universalgelehrten erklärt werden. Er war ja einer der ersten, eigentlich der Erfinder der Ökologie, der es geschafft hat zu erklären, wie wir als Mensch durch unser Wirken Einfluss auf die Natur haben. Und das Buch ist auch ein Page-Turner, weil es so faszinierend ist, in diesem Buch zu verstehen, wer hat eigentlich alles zu der Zeit gelebt? Wie hat er Napoleon wahrgenommen? Wen hat er alles getroffen? Wo war er überall unterwegs? Da gibt's Begegnungen mit Goethe, die da beschrieben werden, wie die sich ausgetauscht haben. Also es unheimlich faszinierend, ein ganz, ganz tolles Buch, was sich auch wie ein Abenteuerroman liest.
Cool, ja, okay, das werde ich auf jeden Fall lesen, weil es ist eine Frage, wie ich oft schon nachgedacht habe, aber noch nie etwas darüber gelesen habe. Wann hat der Mensch eigentlich begonnen, sich selbst als irgendwie getrennt von der Natur zu betrachten? Da gibt's uns und dann gibt's in Anführungszeichen die Natur, zu der wir aber irgendwie nicht mehr gehören. Sozusagen, wann hat diese Trennung stattgefunden? Also, ist schon gekauft.
Was hast du als letztes gesagt gerade? Ist schon gekauft. Ach so, ist schon gekauft. Ja, wie gesagt, unheimlich spannend und auf deine Frage einzugehen. Ja klar, es ist immer die Frage nach dem Weltbild, was wir haben. Und wir haben irgendwann, als wir so ein eher mechanistisches Weltbild angefangen haben, für uns einzunehmen, was, glaube ich, im 16., 17. Jahrhundert vor allen Dingen auch mit René Descartes und ein paar anderen Denkern sehr starken Einzug gefunden hat, sind wir sehr stark in dieses rationalistische Denken gekommen und da hat so ein bisschen diese Trennung stattgefunden, weil wir angefangen haben zu glauben, okay, wir können die Welt messen und wir sind mächtiger als die Natur. Von daher, ja. Und das wird da, wie gesagt, unheimlich gut in diesem Buch skizziert. Dann, cool. Ich würde noch 2 Bücher in dem Bereich empfehlen, der Biografien. Einmal von Andrew Carnegie, Die Geschichte meines Lebens, weil in diesem Buch sehr schön von einem der größten Philanthropen, der einer der größten Wirtschaftsunternehmer seiner Zeit war, zusammen mit Rockefeller, mal sehr schön herauskommt, wie, ich glaube, er ist ja aus Schottland nach Amerika gekommen, was ihn antreibt, was ihn bewegt und was die Motive eines Menschen sind, wieso er handelt, wie er handelt. Also es hat mich auch sehr angesprochen, auch sehr bewegt. Und dann noch ein Buch, was keine leichte Literatur im Sinne der Geschichte, die dort erzählt wird, ist, das ist Shake Hands with the Devil von Romain Dallaire. Das war der UN-Generalsekretär aus Kanada, der in Ruanda während dem Völkermord dort die Geschicke geleitet hat und beschreibt, wie er das zu der Zeit wahrgenommen hat. Und das Buch, das nimmt einen wahnsinnig mit. Das zeigt die Abgründe des Menschen und was wir einander antun können und irgendwo ist es auch Teil unserer Geschichte hier auf der Erde und es ist ein erschütterndes Buch, aber es ist ein Buch, was man, glaube ich, auch mit Gewinn liest. Es hat mich sehr mitgenommen, kann ich empfehlen. Ich habe das gelesen, nachdem ich in Ruanda war und mir dort einiges über die Geschichte angeschaut habe und dann die unterschiedlichen Perspektiven verstehen wollte und ja, das ist ein sehr besonderes Buch, was man nicht von der Vergnügungssteuer absetzen kann. Das ist ja sehr, sehr, sehr schwer, aber ganz toll.
Danke. Gut, was ist die nächste Kategorie?
Lass uns von der Schwere in die Persönlichkeitsentwicklung eintauchen, in dem Bereich, was ja in den letzten Jahren unheimlich viel Beliebtheit gewonnen hat, weil wir alle gucken, wie können wir uns optimieren, wie können wir uns selber verbessern und diese Branche ist ja explodiert und da gibt es ganz tolle Bücher und ich glaube, die Auseinandersetzung mit uns selbst, die hat ja vor tausenden von Jahren begonnen, durch vor allen Dingen in der antiken Tradition mit dem Auftreten von Sokrates und die Fragen, die wir uns gestellt haben, haben dort ja sich geändert. Und seitdem, glaube ich, ist dieser Bereich ein sehr großer geworden. Von daher gerne in dem Bereich, was sind deine Lieblingsbücher, deine besten Freunde?
Ja. Was du gerade gesagt hast, denke ich mir auch oft, dass die Themen, die in diesen jetzt zeitgenössischen Büchern über Persönlichkeitsentwicklung behandelt werden, eigentlich die uralten Themen sind, über die schon immer nachgedacht wurde, gell? Und, und jede Generation braucht dann so ein paar Stimmen, die diese uralten Themen der Menschheit immer wieder in die Sprache der Zeit hinein übersetzt. Ja. Und sozusagen die Bücher, die für mich diese alten Weisheiten in unsere Sprache hinein übersetzt haben, waren zum Beispiel von Robert Cialdini, The Power of Influence heißt das, glaube ich. Also das ist jetzt ein Buch, was nicht direkt den Titel Persönlichkeitsentwicklung trägt. Es geht darum, wie zwischen Menschen eigentlich Commitment entsteht. Ja? Beziehungsweise anders gesagt, wie bringst du Menschen dazu oder auch dich selbst dazu, dich für etwas zu entscheiden? Wie entsteht die Motivation dazu, zu etwas Ja zu sagen? Ja? In einer Beziehung zwischen zwei Menschen. Und das ist ja die zentrale Dynamik in der Menschheitsgeschichte und im Funktionieren von Gesellschaften. Wie entsteht Commitment zwischen Menschen? Ja? Das ist, davon geht alles aus, ja. Und da beschreibt er eben sechs Prinzipien, die ganz einfach und mächtig erinnerbar sind. Prinzipien wie Knappheit, Social Proof, einfach, dass man sich mag. Hört sich total trivial an, aber er beschreibt diese Prinzipien. Und das ist, wenn man böse denken will, kann man auch sagen, das ist eine Anleitung zur Manipulation, ja. Wie du andere Leute manipulierst. Oder man kann sagen, nee, es ist eine Anleitung dafür, wie du für eine gute Sache einfach Leute gewinnst. Ja? Und es ist auch eine Anleitung dafür, dass du verstehst, wie du vielleicht auch selbst manipuliert wirst. Von allen möglichen Firmen, die dich erreichen wollen oder von Menschen, die sonst wie irgendwie was von dir wollen. Aber es kann auch eine Anleitung dafür sein, wie du dich selbst von Dingen überzeugst. Ja? Oder ja, genau. Also war für mich ein super Buch. Genau, Punkt.
Ich mag in dem Bereich unheimlich gerne Jordan Peterson, weil er seine Gedanken sind messerscharf und ich finde es unheimlich spannend, wie er Psychologie, Geschichte und unterschiedliche Disziplinen in seinem Werk zusammenbringt, auch ganz viele theologische Gedanken damit reinbringt, die uns seit Jahrtausenden auch wieder begleiten und daraus ein Buch verfasst hat mit seinen 12 Rules for Life, wie wir als Charakter, als Menschen dieser Welt auftreten möchten, wie wir uns selber erkennen, uns selber finden und zu einer Version unseres Selbst werden, dass es auch ansteckend für andere ist, zu sagen so, wow, okay, an dem kann ich mich orientieren, der schenkt irgendwie Hoffnung in einer doch sehr komplexen Welt mit einer klaren Linie durchs Leben zu gehen.
Ja, ja, voll. Doch, eine seiner Regeln ist doch, stand up straight with your shoulders back.
Genau.
Egal was da kommt, stell dich hin, schau aufrecht and face it.
Ja. Aber das Schöne bei ihm finde ich, dass es nicht so dieses so Chaka-Motivation ist, sondern dass er sehr stark darüber spricht, was für Kämpfe wir alle in unserem Leben austragen müssen, wie schwer das Leben auch sein kann und wie man mit sowas umgeht und nicht nur, okay, denk positiv und dein Leben wird positiv. So dieses sehr simplistische, sondern wirklich die Abgründe auch beschreibt und darüber spricht, wie man trotzdem durchs Leben geht. Also das begeistert mich bei ihm.
Stimmt, weil viele dieser Bücher haben ja schon so den Tenor, hey, du kleiner Dummkopf, das Leben ist super. Du musst es nur sehen, dass es super ist. Guck doch mal hin, Mensch. Ja, du musst nur die richtige Perspektive einnehmen. Ja? Und Jordan Peterson vermittelt ja eher die Grundhaltung, okay, ich habe dich verstanden. Das Leben ist eine harte Nummer, ja. Und da will ich dir auch nichts anderes erzählen, ja. Ich will dir nichts vormachen, ja. Aber akzeptier es verdammt nochmal, ja. Und finde deinen Umgang damit, ja. Und stimmt schon. Das ist ein anderer Zugang als viele dieser Bücher.
Ja, und übernimm die Verantwortung. Also es ist schon ein sehr klarer Appell an die Eigenverantwortung. Und das Schöne bei ihm aus der eigenen Biografie heraus, und deswegen nehme ich ihm alles ab, was er sagt, ist, er hat einfach selber tiefe Abgründe gesehen und kann sie deswegen sehr, sehr gut beschreiben. Ja, und ich will nicht all den anderen Büchern da draußen Unrecht tun. Ich glaube, da ist auch was dran zu sagen, du kannst dein Leben ändern, indem du deine Perspektive änderst. Aber es wird oft so ein bisschen sehr simpel skizziert und mir wird als Leser tatsächlich ein bisschen das Gefühl gegeben, okay, hä, so, wieso kriegst du nicht auf die Kette? Es ist doch ganz einfach. Und ich glaube, die menschliche Seele, die menschlichen Abgründe, die sind nicht so einfach. Und die Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben, die lassen sich nicht einfach durch einen neuen Glaubenssatz dann ändern.
Ja. Ja, ist für mich übrigens auch eins der wichtigsten Learnings gewesen, im Coaching oder auch einfach in Gesprächen mit Mitarbeitern, wenn die Leute zu dir kommen mit einem Problem, selbst wenn du schon eine Lösung für dieses Problem siehst vielleicht, ja, lass sie erstmal spüren, dass du es verstehst, dass sie echt ein Problem haben. Und ja, es ist scheiße, I can feel you, ja, wow, das muss sich ja echt heavy anfühlen, du arme Sau. Okay, oder du arme Sau, vielleicht nicht, aber lass die Leute spüren, dass du es verstehst, dass sie es gerade echt schwer haben. Bevor du ihnen die Keule des Optimismus um die Ohren schlägst, ja. Dass das immer zu besseren Ergebnissen am Ende führst, wenn du ihnen es erstmal zugestehst. Ja, du hast es schwierig. Mhm. Ja. Okay, gut.
Hast du noch was in dem Bereich?
Ja, viel. Ich hätte vielleicht sogar auch den Peterson erwähnt. Nee, lass, also für meinen, ich könnte noch was erwähnen, aber für meinen Teil lasse ich es an dem Punkt mal stehen.
Okay, ich würde gerne noch zwei weitere empfehlen. Einmal Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen, weil seine Geschichte auch wieder ein Lichtblick dafür ist, wie man es in den tragischen Umständen schaffen kann, eine Perspektive und einen Umgang mit den Umständen seines Lebens zu finden, die mich dermaßen geprägt hat, dass ich mir dachte, wenn ein Viktor Frankl es schafft, Millionen von Menschen zu inspirieren und ihnen neue Hoffnung fürs Leben zu schenken, durch die Maxime und Prinzipien, die er in Auschwitz für sich erkannt hat, dann kann es eigentlich keinen Grund geben, warum wir diese Ansätze von ihm nicht in unser eigenes Leben integrieren. Also es fand ich einer der schönsten Gedanken auch aus seinem Buch, den ich mitgenommen habe, ist, dass zwischen jedem Reiz und unserer Reaktion darauf der höchste Grad der menschlichen Freiheit sich befindet. Und das ist eben die Freiheit, dass wir entscheiden können, wie wir auf diesen Reiz reagieren möchten. Und diese Freiheit uns von niemand genommen werden kann. Und das hat er in diesen Umständen für sich erkannt. Und das, glaube ich, können wir uns alle von ihm abschauen.
Ja, ich meine, da kommen wir zurück auf das Thema von Jordan Peterson, übernimm Verantwortung. Du bist der Eigentümer deiner Erfahrung. Ja? Und wenn ein Reiz auf dich einwirkt, hast du die Verantwortung dafür, wie du diesen Reiz verarbeitest in dieser Lücke, ja, von der du gerade gesprochen hast. Ja, für mich war Viktor Frankl, auch immer wenn ich dran denke, das ist so, was ist das auf Englisch, humbling. Also wenn ich dann sehe, was gewisse äußere Reize mit mir machen, dann schäme ich mich so dafür, wenn ich mir denke, Mann, dieser Typ saß im KZ und der hat es geschafft, irgendwie immer wieder diese Inseln der Freiheit für sich zu erhalten, indem er Verantwortung übernommen hat für das, was er in dieser Lücke mit seinem Bewusstsein macht. Und dann bin ich so, dann fühle ich mich so klein. Ja, aber es ist ein super Reminder.
Ja. Und das Tolle bei ihm ist einfach zu sehen, was das für eine Auswirkung auf seine Mitinsassen hatte. Das ein großartiges Buch. Und ein letztes Buch noch aus dem Bereich von Wolf Schneider, der oft als Deutschpapst bezeichnet wird, lohnt sich deshalb schon, weil er mit der Sprache auf eine Art und Weise umgeht, die seinesgleichen sucht. Also ganz, ganz tolles Werk von sein Hauptwerk, daran hat er 3 Jahrzehnte geschrieben, Die Sieger. Und in diesem Buch wird skizziert, wieso gewisse Menschen es schaffen, in ihrem Bereich an die Spitze zu kommen und dann, indem ich das lese, mir aber auch die Frage stelle, was für ein Mensch will ich sein? Und er eigentlich zu dem Schlusspunkt kommt, dass jetzt vom Charakter her es nicht unbedingt erstrebenswert ist, den Siegern, die wir in der Menschheitsgeschichte, denen wir den meisten Platz in Enzyklopädien und Wikipedia und überall einräumen, nicht unbedingt immer die angenehmsten Zeitgenossen waren. Also es ist eine sehr spannende Charakteranalyse, die dazu anregt, selber nochmal nachzudenken, was für ein Mensch will ich sein. Und es lohnt sich einfach, das Ganze mal sprachlich genießen, weil Wolf Schneider einfach eine ganz, ganz tolle Art hat zu schreiben. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine perfekte Überleitung in den Bereich, in unseren letzten Bereich Weltliteratur. Weil da geht es ja dann wirklich auch um große Sprache, große Werke von den größten Denkern, Denkerinnen der Menschheitsgeschichte.
Okay, ich hatte jetzt noch die Sachbuchkategorie im Kopf. Und der Titel, den ich mir jetzt zurechtgelegt hatte, der passt aber vielleicht auch in die Weltliteratur-Schublade, weil da nämlich alle Kategorien vermischt werden. Also ich kam jetzt drauf, den zu nennen, als du von deinem Ruanda-Buch vorhin gesprochen hast. Mhm. Und zwar dieses Buch heißt Kongo, Punkt. Und der Autor heißt David van Reybroek. Ich weiß nicht, ob dieses Buch ein ganz, ganz kleines Nischenbuch ist oder ob es irgendwie eine weltweite Öffentlichkeit gefunden hat, aber es ist eines der beeindruckendsten Bücher, die ich je gelesen habe. Also es beschreibt die Geschichte des Kongo, wobei man muss dazu sagen, seit der Ankunft des Weißen Mannes, so, ja. Und in diesem Buch wird alles miteinander verwoben. Also das ist eine totale Magie. Also zunächst mal werden die Stile verwoben. Du kannst es ohne Probleme als politisches Sachbuch kategorisieren. Du kannst es ohne Probleme als historische Abhandlung kategorisieren. Du kannst es aber ohne Probleme auch als Roman kategorisieren. Ja? Also der David van Reybroek ist viele Jahre durch den Kongo gereist und hat alle möglichen Anekdoten aus seinen Reisen dort als Journalist im Grunde präsentiert, als Journalist, der aber auch immer wieder ins romanhafte Fiktive abdriftet. Ja. Dann hat er gleichzeitig diese Eindrücke seiner Gegenwartsreisen durch den Kongo verwoben mit ganz vielen historischen Fragmenten, also war im Grunde als Historiker unterwegs und lässt so die Geschichte des Kongo wieder lebendig werden. Und dann schiebt er aber auch ein, alle möglichen ökonomischen und sozialen Daten im Grunde. Also verwebt seine ganzen Eindrücke wirklich mit einer quantitativen Datenbasis und zeigt eben, wie dieses unglaubliche Land, ja, eines der reichsten Länder der Erde, was natürliche Ressourcen angeht, wie dieses Land immer wieder im Grunde einen Angelpunkt war für technische Innovationen. Also ob es die Und für das, was die Welt für diese technischen Innovationen braucht, also egal, ob es um Kupfer geht für die Elektrifizierung der Welt, ob es um Kautschuk geht für die Motorisierung der Welt, also für Reifen, oder dann ging es um Uran, als sozusagen die Nuklearspaltung, Atomspaltung entdeckt wurde. Dann später geht es um seltene Erden für Mobiltelefone und so weiter. Also wie all diese Themen, wahrscheinlich auch noch andere, die ich gerade vergessen, im Kongo vorhanden waren und wie ausgehend von dieser engen Verbindung des Kongo in die weltweite Ökonomie und auch irgendwie in den weltweiten Innovationsbetrieb dort riesige soziale Dynamiken verursacht worden und wie sich diese sozialen Dynamiken der sozusagen verwoben mit der Weltwirtschaft wieder dort mit Stammesstrukturen verbunden haben. Und also es ist ein Universum, dieses Buch, ist unglaublich. Ja? Und ich bin jetzt auch total dankbar, dass diese Unterhaltung mich dazu gebracht hat, das Buch zu erinnern, weil ich habe das nämlich an irgendwen ausgeliehen, habe aber vergessen an wen und es nie zurückbekommen. Ja? Fällt mir gerade ein. Genau, ich glaube. Wie bitte? Kongo, genau. Kongo, David van Reybroek. Unglaublich.
Super.
Ja.
Das werde ich mir bestellen. Das klingt sehr, sehr spannend, zumal Kongo ja so ein absolut faszinierendes Land ist. Es gibt ja auch ganz viele Dokus aktuell darüber auf Netflix und anderen Kanälen. Schaue ich mir an. Okay, dann nehmen wir das mal als Start für Weltliteratur. Weltliteratur ist für mich eigentlich die Kategorie, wo es um Bücher geht, wo man sich beim Lesen manchmal vielleicht sogar fragt, wie hat der Autor, die Autorin es geschafft, so ein Werk in nur einem Leben zu verfassen, weil das so faszinierend ist und da irgendwie Sprache und Geschichte und philosophische oder theologische Gedanken oder ganz unterschiedlichste Gedanken aus unterschiedlichen Disziplinen zusammengebracht werden. Und das erste Buch, was ich in der Kategorie nennen möchte, ist auch einer meiner Lieblingsbücher. Wenn ich gefragt werde, was mein Lieblingsbuch ist, kommt natürlich immer erst die Rückfrage, aus welchem Bereich, weil es immer schwierig ist, so pauschal zu sagen, was das beste Buch ist, was man je gelesen hat. Aber Die Brüder Karamasow von Dostojewski ist, glaube ich, das genialste Werk, was ich bisher gelesen habe, also sein Hauptwerk, und da findest du von den großen philosophischen Gedanken zu Abhandlungen zu unterschiedlichsten politischen Themen und gleichzeitig aber auch die Geschichten, die dort erzählt werden. Es ist sehr, sehr ergreifend und ein wahnsinnig geniales Buch, was dem ich nie mit Worten gerecht werden könnte. Also das ist, glaube ich, das besonderste Buch, was ich hier gelesen habe. Und ich beneide jeden, der es noch nicht gelesen hat, weil der darf es noch zum ersten Mal lesen.
Schön. Ja, gut, ich meine, da kann ich jetzt anknüpfen mit Schuld und Sühne. da gilt, glaube ich, auch alles, was du gerade gesagt hast. Und eben auch hier wieder, wie bei Five Dysfunctions of a Team, diese unglaublichen Einblicke in die in die Seele des Menschen, werden verbunden mit so einer starken Erzählung. Ja, weil es gibt ja viele schlaue Bücher, die schlaue Sachen über das Menschsein erzählen, aber oh Mann, das ist schwierig und zäh und du erinnerst dich auch nicht dran. Aber in dem Fall ist es eben die Magie, wenn das mit so einer tollen Erzählung verbunden wird. Und das, genau.
Ja, also bei Dostojewski tatsächlich habe ich das Gefühl, dass er das eigene Innenleben besser beschreiben kann, als man es oft selber kann, weil er auch eine sehr gespaltene Persönlichkeit, auch da unheimlich spannend, seine Biografie sich anzuschauen, die Abgründe des menschlichen Daseins erlebt hat, ja selber im Gefängnis war, darüber auch ein sehr spannendes Buch geschrieben hat, Aufzeichnung aus seinem Totenhaus, und ja, ein wahnsinnig genialer Denker.
Ja. Also wenn wir von Weltliteratur sprechen, muss ich noch zwei Bücher erwähnen, die vielleicht eng genommen wieder nicht Weltliteratur sind, aber die ganz viel mit der Welt zu tun haben. Und ich muss mich entschuldigen, wenn in meiner Buchempfehlung vielleicht doch zu sehr durchkommt, dass ich mal früher in meinem Leben Geschichte studiert habe, weil diese beiden Bücher jetzt sind auch nochmal historische Werke. Also das eine ist von Eric Hobsbawm, The Age of Extremes, und das andere ist von Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt. Also das ist einmal eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, Eric Hobsbawm, und einmal eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, von Osterhammel, und eben, aber auch hier eben, ja, so ganzheitlich alles miteinander verbunden, alle Schichten, alle Sphären der menschlichen Existenz werden da in ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und Dynamiken beschrieben, sodass so ein globales Gebilde daraus entsteht, und vor allem in der Verwandlung der Welt wird im Grunde die Blaupause für das geliefert, was wir heute auf globaler Ebene entstehen, also wie sich die Menschheit in allen ihren psychologischen, kulturellen, sozialen, ökonomischen, ökologischen Systemen ja auf in vielen Aushandlungen oder anders gesagt kämpfen, homogenisieren, auf Standards einigen, und wieso eine ja zunächst regionale, nationale und dann vielleicht europäische und globale Gesellschaft entsteht, und das da liefert Osterhammel eben die Blaupause für das, was wir gerade entwickeln, ja. Und genau, Hobsbawm ist ein bisschen anderes Thema, das lasse ich jetzt mal unerklärt, aber ist auf jeden Fall auch eine ganz starke Empfehlung von mir.
Im Zuge dessen möchte ich die Kulturgeschichte der Neuzeit von Egon Friedell empfehlen, geht so ein bisschen auch in die Richtung, wo einfach wahnsinnig spannend die letzten paar Jahrhunderte erklärt werden, was der Zeitgeist war, wieso die Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, mit Blick auch sehr, sehr international und auch sehr interdisziplinär. Ein wahnsinnig besonderes Werk, wo auch immer angesprochen wird, wer die führenden Denker und Größen der Zeit waren. Also das ist ein sehr besonderes Buch auch.
Okay, Jonathan, jetzt müssen wir aber nochmal jenseits jeglichen Anspruchs einfach nochmal kurz ein Gedächtniskram. Wann haben wir das letzte Mal einfach ein geiles Buch gelesen, wo wir vielleicht gar nichts Schlaues daraus gelernt haben, sondern es einfach nur Bock gemacht hat zu lesen? Wo du jeden Abend nicht einschlafen kannst, weil du dringend noch bis eine Nacht lesen musst. So ein Page-Turner.
Mein Onkel hat mir ein Buch empfohlen, das habe ich so gelesen, wie du es gerade beschreibst. Da hat er zu mir gesagt, du hast viel gelesen, aber du hast noch gar nichts gelesen, wenn ich einmal groß bin, gelesen hast. Und das fand ich sehr greifend. Da wird die Geschichte eigentlich vom Autor erzählt. Da geht es um einen kleinen Jungen, der seinen Weg in der Welt finden möchte. Und das habe ich, das konnte ich nicht zur Seite legen. Das hat mich gepackt, und ohne dass es irgendwie einen großen Anspruch hätte oder irgendwas, einfach ein tolles Buch über das Leben, das dir unter die Haut geht, wo ich glaube, dass sich jeder mit identifizieren kann. Kann ich jedem empfehlen, wenn ich einmal groß bin. Es ist ein portugiesischer Autor, ich kriege seinen Namen nicht zusammen, weil das sind irgendwie, ich glaube, der hat drei Vornamen, aber ja, ein ganz, ganz tolles Buch.
Oh je. Ich habe gerade ein paar Kandidaten im Kopf, aber jetzt nenne ich, pass auf, Blackout. Ja, das ist ein Buch.
Oh ja.
Ja, genau, mir fällt der Autor gerade nicht ein. Das ist ja ein Buch, was ein Thema beschreibt, was viele von uns, glaube ich, immer mal wieder in Tagträumereien sich ausmalen. Was passiert eigentlich, wenn uns hier die Zivilisation in die Ohren fliegt? In dem Fall, was passiert, wenn die Stromversorgung zusammenbricht? Und im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter ausgehen so. Also da wird eben beschrieben, Terroranschlag auf die weltweite Stromversorgung, und was dann, ja, zum einen die Ermittlungen sozusagen, hey, kriegen wir es hin, irgendwie die Stromversorgung wieder herzustellen, und die Verbrecher werden gejagt und bla bla bla, und zum anderen aber auch einfach, was passiert dann da draußen, wenn auf einmal die ganzen Städte dieser Welt keinen Strom mehr haben, und das ist mega packend gewesen, ja.
Das stimmt, das konnte ich auch nicht zur Seite legen. Vielleicht im Zusammenhang mit dessen noch ein weiteres, was ich nicht zur Seite legen konnte, NSA von Andreas Eschbach. Da geht's darum, was passiert wäre, wenn die Nazis schon künstliche Intelligenz gehabt hätten und wie die dann ein Überwachungssystem aufgezogen hätten, was das für uns als Menschen bedeutet hätte. Das konnte ich auch nicht zur Seite legen. Ist auch ein, glaube ich, aktuell sehr, sehr relevantes Buch tatsächlich. Ja, das kann man, wenn man es anfängt, auch nicht zur Seite legen.
Cool. Alright, jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde rum, oder? Ich schaue gerade auf die Uhr. genau, also für meinen Teil, mein Kopf ist jetzt voll mit Anregungen und Empfehlungen. Mein Informationsbedürfnis an dieses Thema ist vorerst gestillt. Oder hast du noch was du dringend besprechen möchtest in dem Zusammenhang?
Nee, ich würde einfach sagen, wir werden für euch hier die Bücher verlinken, dass ihr euch dann welche rausziehen könnt. Ich denke, es wäre spannend von euch zu hören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, was vielleicht ein Buch von eurer Seite war. Ihr könnt uns da über unsere Kanäle Instagram und LinkedIn und andere soziale Medien gerne schreiben, welches Buch ihr nicht zur Seite legen konntet, was euch am meisten gepackt hat in letzter Zeit. Vielleicht auch mit Blick auf die Kategorien, die wir besprochen haben, Businessbücher, Biografien, Weltliteratur und Persönlichkeitsentwicklung. Welche Tipps ihr da gerne mit uns teilt und ja, dann können wir das zu einem gegenseitigen wertvollen Austausch machen. Ich hoffe auf jeden Fall oder wir hoffen, dass da der ein oder andere Tipp dabei war, der dann ja euch vielleicht zu eurem besten Freund wird.
Cool. Ja, Jonathan, hat Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich hoffe, euch da draußen, die uns zuhören, hat es auch Spaß gemacht. Und ja, von meiner Seite schöne Woche noch und bis nächstes Mal.
Ciao.
Ciao, Jonathan. Ciao, ciao.